Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Sehnsucht Baby. Heute soll es mal um die Grundpfeiler sozusagen gehen. Wenn wir in den Kinderwunsch starten und merken, es dauert ein bisschen länger, dann wollen wir auf Ursachenforschung gehen. Ich habe euch eine kleine Checkliste zusammengestellt und werde euch jetzt ein paar Punkte berichten, die in dieser Phase ganz, ganz wichtig sind. Gerade auch wenn man das Gefühl hat, ich glaube, irgendwas stimmt nicht, irgendwas funktioniert nicht richtig, und der Arzt das so ein bisschen abtut mit, ach, sie sind ja noch jung oder ach, sie probieren es erst ein halbes Jahr, das kommt schon mal vor, das ist ganz normal. Man hat ja als Frau oft so ein Bauchgefühl und ich hatte das damals auch. Und inzwischen haben sich ja ein paar Diagnosen, sage ich mal, bei mir ergeben und ich hatte fast immer recht. Also ich sage mal von vornherein, vertraut eurem Bauchgefühl und seid da hartnäckig, wenn der Arzt euch abwimmelt. Es gibt gewisse Dinge, die kann man vorab untersuchen. Und dann müsst ihr nicht erst 2 Jahre erfolglos versuchen, schwanger zu werden oder 3 Fehlgeburten hinter euch bringen, so wie es bei mir leider war. Ich finde, man sollte und darf früher darauf pochen, bitte schauen wir uns das an. Und wenn es der Gynäkologe nicht macht, dann kann man auch mal beim Hausarzt fragen. Und ein paar Punkte gibt es, die macht tatsächlich nur die Kinderwunschklinik. Also meistens beginnt es ja so, dass wir irgendwann die Verhütung absetzen und dann mal schauen, was macht denn unser Zyklus überhaupt? Ist der regelmäßig? Kommt meine Periode? Wie fühle ich mich dabei? Ist das alles im Rahmen? Und so probiert man es dann erstmal ins Blaue hinein, sage ich jetzt mal. Wenn du dann nach einiger Zeit merkst, es stellt sich keine Schwangerschaft ein oder meine Periode bleibt viel zu lange aus oder mein Zyklus ist viel zu kurz, dann ist natürlich der erste Gang ganz richtig zum Gynäkologen, zur Gynäkologin. Beginnen würde ich immer mal mit einem Hormonstatus. Also mal testen, also per Bluttest am 2. Zyklustag, am 21. oder 22. Zyklustag, wird dann geschaut, wo stehe ich denn hormonell überhaupt? Das ist eine endokrine Untersuchung. Und da gibt es bestimmte Blutwerte, die da vor allem getestet werden. Das ist zum einen das Östrogen, das Progesteron, auch das Testosteron, die Schilddrüsenwerte, ganz, ganz wichtig, das TSH und auch das freie T3 und T4 und in dem Zusammenhang auch manchmal das Prolaktin. Von Östrogen und Testosteron habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das Progesteron ist das sogenannte Gelbkörperhormon und das misst man am besten nach dem Eisprung. Dann platzt quasi dieser Follikel auf, das Ei befreit sich aus dem Follikel und zurück bleibt der sogenannte Gelbkörper. Und wenn ein guter Eisprung erfolgt ist, dann wird dieses Progesteron auch ansteigen. Bei manchen stellt sich dann eben eine sogenannte Gelbkörperschwäche heraus. Das heißt, diese zweite Zyklushälfte ist manchmal zum Beispiel zu kurz. Dann hat man einen sehr kurzen Zyklus von so 21, 23 Tagen. Oder man bekommt oft Schmierblutungen vor der Periode. Das sind alles Anzeichen für eine Gelbkörperschwäche. Und das kann man zum Beispiel auch ganz einfach mit Vaginalzäpfchen, manche nehmen sie auch oral ein, mit Progesteroncremes kann man das Gelbkörperhormon unterstützen. Bei der Schilddrüse ist es ein bisschen trickier, also viele merken gar nicht, dass sie vielleicht eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion haben und kommen oft erst im Zuge des Kinderwunsches dann drauf. Genauso war es auch bei mir. Ich hatte zwar schon Anzeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion, zum Beispiel, dass mir immer kalt ist, dass ich sehr trockene Haut habe, dass ich Haarausfall habe, dass ich immer sehr, sehr müde war, also auch an Tagen, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel geleistet habe, einfach so eine Grundschlappheit irgendwie da war. Das sind alles Anzeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Mein TSH-Wert, der lag zum Beispiel nach einem Jahr erfolglosen Versuchens bei knapp über 4. Und man sollte im besten Fall im Kinderwunsch einen TSH-Wert rund um die 1 haben. Deswegen war es bei mir der Fall, dass ich nie Eisprünge hatte. Und ohne Eisprung ist es natürlich erdenklich schwer, ein Kind zu machen. Das rührt eben daher, dass durch die Unterfunktion der Schilddrüse der ganze Stoffwechsel sehr, sehr träge ist. Und wenn der Körper sehr damit beschäftigt ist, die lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten, und die Schilddrüse ist ein ganz großer Antrieb dafür, dann wird die Fortpflanzung ganz, ganz hinten angestellt. Da gibt es viel wichtigere Dinge, die der Körper erst tun muss, um zu funktionieren. Deswegen bleiben dann die Eisprünge auch manchmal aus. Der Körper denkt sich, ich habe da so viele andere Baustellen, Fortpflanzung ist jetzt überhaupt nicht an der Tagesordnung. Und da ist es dann ganz hilfreich, auch Schilddrüsenhormone zuzuführen. Bei mir hat das gefruchtet, mein Wert hat sich dann um die 1 irgendwann eingependelt und dann hat sich auch die erste Schwangerschaft eingestellt damals, die leider in einer Fehlgeburt geendet ist. Ich lasse die Schilddrüsenüberfunktion jetzt mal außen vor, weil unter einer Überfunktion ist es wesentlich einfacher, wohl schwanger zu werden, weil da eben der Körper genau das Gegenteil macht. Man ist sehr hibbelig, man neigt eher zu Gewichtsabnahme, weil der Stoffwechsel irrsinnig am Arbeiten ist und auf Hochtouren ist. Also overall haben Frauen mit einer Unterfunktion eher ein Problem, schwanger zu werden, als die Frauen mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Deshalb also ganz wichtig, den TSH-Wert checken zu lassen. Bei mir hatte das dann noch zur Folge, dass mein Prolaktinwert sehr hoch war. Das kam wohl im Zusammenhang mit der Unterfunktion. Das Prolaktin ist, eigentlich nennt man so das Stillhormon. Das schüttet die Frau aus, wenn sie ihr Kind noch stillt. Und dadurch wird auch der Eisprung unterdrückt. Das heißt, es war bei mir so ein zweischneidiges Schwert. Der TSH-Wert einerseits, der zu hoch war, hat die Eisprünge verhindert und das hohe Prolaktin zusätzlich auch noch. Also so ein genereller Hormonstatus gehört erstmal zum Standardprogramm. Ich finde eigentlich schon, wenn man zum Gynäkologen geht und sagt, ich möchte jetzt gerne schwanger werden, mach mal bitte einen Hormonstatus. Ich persönlich finde nicht, dass man darauf ein Jahr warten muss. Das sollte eigentlich prinzipiell gemacht werden, wenn ich meinem Arzt sage, dass ich einen Kinderwunsch habe. Eine weitere Sache, die es erschweren kann, schwanger zu werden und die auch noch auf meiner Checkliste steht, weil bis jetzt kein Arzt es bei mir machen wollte, es ist eigentlich eine ganz einfache Untersuchung, ein Zuckerbelastungstest, also ein Test auf eine sogenannte Insulinresistenz. Die Insulinresistenz ist eigentlich schon so die Vorstufe zu Diabetes. Und das kann auch schlanke Frauen treffen und das kann auch Frauen treffen, die kein PCO-Syndrom haben, zu dem komme ich später nochmal gesondert. Deswegen, wenn ihr es schafft, euren Arzt zu überreden oder ihr habt eine Gewichtszunahme gehabt in den letzten Jahren, die ihr euch nicht erklären könnt, obwohl ihr normal esst oder sportlich seid, wenn ihr den Arzt überreden könnt, so eine Zuckerbelastungsprobe zu machen, dann bitte, bitte macht das. Weil ein gesunder Zuckerstoffwechsel begünstigt die Eizellreifung. Und es ist auch Voraussetzung dafür, dass sich ein Embryo überhaupt in der Gebärmutter einnisten kann und sich gesund entwickeln kann. Ein gestörter Stoffwechsel ist auch häufig eine Ursache für Unfruchtbarkeit oder Fehl- oder Frühgeburten. Deswegen bitte Zuckerbelastungstest auf Insulinresistenz sich mal durchchecken lassen. Kann nicht schaden, tut nicht weh, dauert nicht lang. Der nächste Punkt auf meiner Checkliste, manche haben es vielleicht schon mal gehört oder sind vielleicht sogar selber betroffen, ist eine Endometriose. Also viele, viele Frauen wissen es gar nicht, dass sie unter einer Endometriose leiden. Das ist ein Krankheitsbild, da haben Mädchen oder Frauen meistens gutartige, aber schmerzhafte Wucherungen auf Gebärmutter-schleimhautartigem Gewebe. Also das muss nicht nur in der Gebärmutter sitzen, das kann auch außerhalb im Bauchraum sitzen. Und das ist dann entzündet und das wuchert dann einfach da so vor sich hin. Und auch in benachbarten Organen wächst das und sollte dann entfernt werden, operativ. Denn unser Embryo möchte ja ein schön gemachtes Bett, nenne ich es jetzt mal, vorfinden, wo es sich einnisten will. Und wenn da einfach zu viele Wucherungen vorhanden sind, viele Frauen merken das leider auch an sehr, sehr schmerzhaften Perioden, dann sollte das erstmal operativ eben alles schick gemacht werden, nenne ich es ganz oberflächlich, damit da auch die besten Voraussetzungen dann für eine Schwangerschaft gegeben sind. Und zu den oft unentdeckten Krankheiten zählt meiner Meinung nach auch das PCO-Syndrom, das sogenannte polyzystische Ovarialsyndrom. Da sehen manche Frauen, also die Frauenärzte sehen dann im Ultraschall so wie Trauben im Eierstock. Es sieht aus wie so ganz viele kleine Trauben. Man sieht eben nicht einen dominanten, schönen, großen Follikel im Eierstock, der dann platzt und eine Eizelle freigibt, sondern ganz, ganz viele kleine davon. Und aus irgendeinem Grund schafft es dann eben keiner, sich durchzusetzen und somit bleiben auch oft die Eisprünge aus. Manchmal sind auch die Zyklen sehr, sehr lang, also bis zu 90 Tagen, bei manchen auch noch länger. Und wenn man so lange Zyklen hat, hat man natürlich nicht 12-mal im Jahr die Chance, schwanger zu werden. manchmal geht das auch einher mit einem erhöhten Testosteronspiegel, also dass man zum Beispiel auch Haarwuchs an Stellen bekommt, wo man es als Frau nicht so gerne haben möchte. Oder auch mit Übergewicht, also da sind wir wieder beim Thema Insulinresistenz. Oft geht das mit dem PCOS-Syndrom auch einher. Deswegen das immer nicht getrennt voneinander betrachten, sondern das eine schließt das andere immer nicht aus. Also PCOS-Syndrom sollte auf jeden Fall abgeklärt oder ausgeschlossen werden vom Gynäkologen. Und selbst wenn man davon betroffen ist, gibt es auch Frauen, die mit dem PCOS-Syndrom schon gesunde Kinder bekommen haben. Also lasst euch da bitte nicht entmutigen davon. Genauso wie bei der Endometriose. Also ich kenne einige Frauen, wo die Ärzte gesagt haben, ja, so mit Kinderkriegen, das wird dann sehr, sehr schwierig. Und jetzt haben sie 3 gesunde Kinder mittlerweile. Ich will das jetzt gar nicht runterreden, um Gottes Willen. Das ist ganz, ganz schmerzhaft auch bei manchen. Also wirklich kein Spaziergang. Aber lass dich nicht entmutigen. Das will ich eigentlich damit sagen. Also es gibt Möglichkeiten, sowohl die Endometriose als auch das PCOS-Syndrom so zu behandeln, dass du genauso eine Chance auf eine Schwangerschaft hast. Ein nächster ganz, ganz wichtiger Punkt, und den muss ich deshalb hervorheben, weil er mich auch betrifft und wir da leider erst nach 3 Fehlgeburten draufkamen, ist die Blutgerinnung. Also viele wissen das natürlich nicht oder haben das nicht am Schirm, dass eine gesunde Blutgerinnung wirklich essentiell dafür ist, dass ich ein befruchtetes Ei oder ein Embryo überhaupt gut einnisten kann und auch wachsen kann. Bei mir kam jetzt eben raus, dass ich ein Antiphospholipid-Syndrom habe. Das ist nicht so häufig, kommt aber eher auch durch meinen Lupus. Das ist eine andere weitere chronische Krankheit, auf das werde ich ein anderes Mal eingehen. Und das ist eine Art der Gerinnungsstörung. Es gibt ganz viele andere Faktor 5 Leiden oder auch andere Blutgerinnungsstörungen, von denen Frauen betroffen sind, was sie aber gar nicht merken. Also man muss nicht unbedingt schon eine Thrombose oder eine Lungenembolie gehabt haben, um zu merken, dass man eine Blutgerinnungsstörung hat. Das kann das ganze Leben dich begleiten und du kriegst es einfach gar nicht mit. Was ich natürlich super schade dran finde, ist, dass das nicht zur Standarduntersuchung gehört. Wenn man zum Arzt geht und sagt, ich wünsche mir jetzt ein Kind, dann wird keiner die Blutgerinnung anschauen. Außer vielleicht in Ausnahmefällen, wenn die Mutter und die Schwester und die Oma schon alle Blutverdünner spritzen müssen oder ähnliches. Also man weiß, da ist man familiär vorbelastet. Vielleicht schafft man es dann, dass die Blutgerinnung angeschaut wird. Im Normalfall aber muss man erst 2 oder 3 Fehlgeburten erleiden, dass da jemand genau drauf schaut. Und das finde ich so traurig, weil es eigentlich ganz einfach zu lösen ist. Bei mir ist es so, ich muss jetzt ab Eisprung immer ASS nehmen, also Acetylsalicylsäure, Aspirin im Prinzip, damit die Durchblutung gewährleistet ist, damit sich ein befruchtetes Ei auch einnisten kann. Und sollte ich einen positiven Test in der Hand halten, dann muss ich zusätzlich Heparin spritzen, also wirklich Blutverdünner Oli, alles was geht. Wenn jemand ein Kind bekommt, der so eine Blutgerinnungsstörung hat, dann ist das wirklich ein großes, großes Wunder. Also es wundert mich jetzt nicht im Nachhinein, wo ich das weiß. Und meine Ärztin meinte auch, das wird zu 80% der Grund für meine 3 Fehlgeburten gewesen sein. Es wundert mich nicht, dass ich da nichts entwickeln konnte. Also schreib es dir auf jeden Fall auf deine Checkliste, dass die Blutgerinnung angeschaut wird. Im besten Fall nicht erst nach 3 Fehlgeburten. Dann komme ich jetzt zu einem bisschen harmloseren Thema und das sind die Nahrungsergänzungsmittel, also ein Vitaminstatus sozusagen. Ganz essentiell im Kinderwunsch oder für einen gesunden Eisprung ist zum Beispiel das Vitamin D, unser Sonnenhormon, von dem wir ja gerade im Westen auch meistens zu wenig abbekommen. Also es gibt wirklich kaum Menschen bei uns, die keinen leichten oder schwereren Vitamin D-Mangel haben. Wichtig ist auch das Eisen, gerade bei uns Frauen, weil wir auch durch die Menstruation immer auch einen Eisenmangel oft erleiden können. Und Zink ist zum Beispiel ganz wichtig für unsere Zellen im Körper und dementsprechend auch für die Eizellreifung wichtig. Also einmal die Vitamine anschauen, das kann eigentlich der Hausarzt auch machen mit einer Blutabnahme. Das wird auf jeden Fall nicht schaden. Ich persönlich, wenn es euch interessiert, ich nehme einige Nahrungsergänzungsmittel und zwar Vitamin C, weil das auch bei Allergien ganz hilfreich sein soll. Vitamin D-Tropfen jeden Tag, dann nehme ich noch Vitamin B12 und dann nehme ich Zink und Magnesium. Aber allen voran neben den Vitaminen, die ich jetzt aufgezählt habe, solltet ihr unbedingt, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, mit Folsäure starten. Das wird euch jeder gute Arzt auch sagen, dass man das schon vor Eintritt einer Schwangerschaft nehmen sollte, um einfach die Gefahr eines offenen Rückens beim Embryo zu vermeiden. Und es ist eben gar nicht doof, vor Eintreten der Schwangerschaft schon mal die ganzen Vitaminreserven im Körper aufzufüllen, weil sobald dann ein kleiner Bewohner in euch drin ist, werden die ganzen Vitamine aufgesaugt von eurem kleinen Liebling da drin. Und für euch ist dann das, was übrig bleibt, noch da sozusagen. Also Vitaminspeicher auffüllen ist auf jeden Fall immer ein guter Rat. So, jetzt müssen aber nicht nur wir Frauen auf uns achten und ganz viele Untersuchungen machen, wenn der Kinderwunsch ein bisschen länger dauert. Da gehören ja auch noch die Männer dazu. Und nicht zu unterschätzen, wie wichtig das Spermiogramm ist in dieser Kinderwunschzeit. Also gerade wenn ihr jetzt schon ein Jahr oder länger dabei seid, auch wenn er sich wehrt, er gehört auch dazu. Und auch wenn es nicht schön und nicht romantisch ist, dann kann man einmal so ein Spermiogramm abgeben. Es wird noch eine Folge geben mit meinem Mann zusammen, wo wir euch die Kinderwunschsicht vom Mann erzählen werden. Und da wird der Konstantin ganz einleuchtend erklären und man kann sich das richtig gut vorstellen, wie schön so ein Spermiogramm abläuft. Ich finde, die Folge könnt ihr dann gerne mit eurem Partner auch gemeinsam hören. Beim Spermiogramm wird zum Beispiel dann angeschaut, also da werden verschiedene Faktoren untersucht. Einmal der Geruch, die Farbe, das Volumen, wie viel ist überhaupt da, der pH-Wert. Also ist das ein pH-Wert, wo sich die Spermien auch gut bewegen können. Die Gesamtanzahl natürlich oder auch die Konzentration pro Milliliter, wie viele Spermien quasi in einem Milliliter Ejakulat vorhanden sind. Dann wird angeschaut, wie vital sind die, wie beweglich sind sie, wie viele bewegen sich denn vorwärts. Manche schwimmen auch im Kreis oder sind eben einfach nicht so schnell. Und es gibt noch die Morphologie. Das ist quasi die Anzahl der normal geformten Spermien. Es gibt auch immer einen Großteil, die manche haben einen verformten Kopf oder einen kürzeren Schwanz oder so. So genau kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber es gibt verformte Spermien, die es eben niemals durch eine Eizelle schaffen würden. Und das wird da alles untersucht und ist natürlich genauso wichtig wie unser Vitaminhaushalt und unser Hormonstatus und was wir Frauen sonst noch alles so untersuchen können. Also unbedingt nach einem halben Jahr, auch mal die männliche Seite der ganzen Geschichte sich anschauen. Noch spezifischer wird es jetzt mit der sogenannten humangenetischen Blutanalyse der Eltern, also einer Chromosomenanalyse. Das gehört definitiv nicht zum Standardprogramm. Mein Mann und ich, wurde das dann nach der dritten Fehlgeburt endlich mal angeschaut. Unterm Strich war alles in Ordnung und man sagt auch in den meisten Fällen, ich glaube über 90% der Fälle, ist auch chromosomal alles in Ordnung. Es gibt aber durchaus auch Menschen, wo eben von den eigenen Chromosomen manche DNA-Stücke brüchig sind. Also ich kann es euch jetzt nicht ganz genau erklären, aber wenn die nicht komplett sind, dann kann aus dem XX und dem XY von Frau und Mann kein gesunder Embryo sich entwickeln, wenn da Stückchen oder Teilchen fehlen oder es kommt zu ganz, ganz schweren Fehlbildungen. Also die Chromosomenanalyse der Eltern darf man auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren. Es gibt Fälle, wo das relevant ist. In den meisten Fällen kann ich euch beruhigen, ist das aber nicht der Grund, dass ihr nicht schwanger werdet. Und genauso speziell wie die Chromosomenanalyse sind bei der Frau die sogenannten KIR-Gene, also KIR-Gene. Übersetzt sind das die Killerzell-Immunglobulin-ähnlichen Rezeptoren. Und unter diesen KIR-Genen versteht man eben bestimmte Rezeptoren, die fürs Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Konstellation ist da sehr individuell und wenn ein Gen zum Beispiel fehlt, es reicht schon eins davon, dann kann das die Einnistung des Embryos oder auch das Aufrechterhalten einer Schwangerschaft verhindern. Deswegen haben eben die KIR-Gene auch wirklich eine zentrale Bedeutung bei Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch. Frauen, die zum Beispiel bereits mehrere Fehlgeburten hinter sich haben, da wird eben auch empfohlen, die KIR-Gene untersuchen zu lassen. Hat bei mir jetzt noch keiner gemacht, ich werde es aber bei der nächsten Kontrolluntersuchung auf jeden Fall ansprechen. Die KIR-Gene, also diese Rezeptoren, sind eigentlich ein Bestandteil von unseren natürlichen Killerzellen, die wir sowieso im Körper haben. Und befinden sich in deren Zellmembran. Diese KIR-Zellen, die sind immunologisch sehr relevant. Also die haben alle Abwehrprozesse im Griff in unserem Immunsystem. Diese KIR-Gene befinden sich auf dem Chromosom Nummer 19. Und man konnte bis jetzt 16 verschiedene KIR-Zellen identifizieren. Aus der Forschung kann man sagen, dass die Anzahl oder auch der Typ dieser Rezeptoren von Mensch zu Mensch wirklich sehr variieren können. Es ist wirklich möglich, dass einzelne Kierzellen einfach nicht da sind, dass die völlig fehlen. Wichtig ist das aber erst, wenn sich eben Probleme wie zum Beispiel ein unerfüllter Kinderwunsch einstellen. Dann muss man sich wirklich diese Kiergene irgendwann auch mal anschauen. Und wo wir jetzt schon ein bisschen beim Immunsystem gelandet sind, gibt es da nicht nur die Kiergene, die wichtig sind, sondern auch die Killerzellen. Und Killerzellen finden wir nicht nur im Blut, sondern auch in der Gebärmutter selbst. Das kann aber nur durch eine Biopsie untersucht werden. Natürliche Killerzellen, hast du sicher schon mal gehört, die sind sowieso wichtig, um Viren oder Bakterien abzuwehren. Und gerade in der frühen Schwangerschaft ist das eben ein zentraler immunologischer Faktor. Uterine, natürliche Killerzellen oder NK-Zellen, das ist eine Untergruppe von den Lymphozyten. Lymphozyten sind ja unsere weißen Blutkörperchen, also ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Und diese Wächter, die sind jetzt dafür verantwortlich, dass eben krankhafte oder infizierte Zellen, zum Beispiel auch Krebszellen und Viren, erkannt werden und abgetötet werden. Eine erhöhte Anzahl von diesen natürlichen Killerzellen kann sich aber jetzt negativ auf die Einnistung vom Embryo auswirken. Wenn jetzt eine Eizelle befruchtet wird, dann ist das ja immer eine Herausforderung für unser Immunsystem, weil der Embryo ja nicht nur aus unserem Material, Genmaterial, sondern auch aus dem väterlichen Genmaterial besteht. Und es kann dazu kommen, dass unsere natürlichen Killerzellen das Material dann angreifen, also den Embryo angreifen, als Feind erkennen und es bekämpfen wollen. Und diese Überreaktion des Immunsystems kann dann entweder dazu führen, dass gar keine Einnistung stattfindet oder dass es zu einer ganz, ganz frühen Fehlgeburt kommt. Natürliche Killerzellen sind also nicht grundsätzlich schädlich, die haben schon ihren Sinn, das ist schon gut, dass wir die haben, aber manchmal sind sie eben fehlgeleitet und bekämpfen dann, wie gesagt, Dinge in unserem Körper, die sie eigentlich nicht bekämpfen sollten. Es gibt auch durchaus schon Studien, die zeigen, dass bei Frauen mit wiederholten erfolglosen Implantationen oder eben mit mehreren Fehlgeburten auch wirklich oft eine hohe Konzentration von diesen Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut gefunden wurden. Wer in Düsseldorf wohnt oder in der Nähe, dem kann ich den Dr. Pfeiffer sehr ans Herz legen. Also ich bin in einigen Kinderwunschforen unterwegs und diesen Namen Dr. Pfeiffer in Düsseldorf habe ich im Zusammenhang mit immunologischen Problemen da schon sehr oft gelesen. Also der dürfte wirklich die Koryphäe auf dem Gebiet sein, kann ich euch nur ans Herz legen. Jetzt ist ja unsere Gebärmutter ein sehr komplexes und tolles Organ. Und es kann da auch durchaus zu anatomischen Anomalien kommen. Also bei manchen gibt es ein sogenanntes Septum. Da ist die Gebärmutter ein bisschen wie in zwei Hälften geteilt, so ein bisschen wie ein Herz. Und das macht es einem Embryo irrsinnig schwer, einen guten Platz zu finden, sich einzunisten oder dass die Plazenta einen guten Platz findet, auch zu wachsen. Also es ist durchaus auch sinnvoll, in einer Gebärmutterspiegelung dann zu sehen, ob denn anatomisch alles, also die besten Voraussetzungen gegeben sind für eine Schwangerschaft. Und auch sowas lässt sich dann operativ meistens gut behandeln mit einer sogenannten Gebärmuttermodellage. Also das klingt wirklich sehr, sehr schick. Ein Punkt, an den ich auch überhaupt nicht gedacht habe im Kinderwunsch, was viele nicht am Schirm haben, ist die Zahngesundheit. Dass gesunde Zähne oder auch jetzt Entzündungen im Zahnbereich können wirklich unseren Körper davon abhalten, schwanger zu werden. Und ganz wichtig sind da die Amalgamfüllungen. Also wer noch alte Amalgamfüllungen drinnen hat, unbedingt entfernen lassen. Lasst euch die austauschen. Es ist oft ein übersehener Aspekt der ganzen Mundgesundheit und gerade während der Schwangerschaft sind diese Quecksilberverbindungen in diesen Amalgamfüllungen echt gefährlich. Also Quecksilber kann ja sowohl für werdende Mütter als auch natürlich für die Babys richtig toxisch, richtig giftig sein. Und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebärmutter. Also überprüft es nochmal da oder fragt so einen Zahnarzt, ob ihr noch alte Amalgamfüllungen habt. Und der letzte Punkt auf meiner Checkliste ist jetzt nicht unbedingt physischer Natur, aber auch die Psyche dürfen wir in dieser Zeit echt nicht unterschätzen. Ich habe selber nach meiner ersten Fehlgeburt dann eine therapeutische Behandlung gemacht und das hat mich sehr unterstützt. Auch wenn man dann jetzt nicht nur über den Kinderwunsch redet, aber es werden einfach viele alte Themen und wenn es wirklich, ganz blöd gesagt, die Beziehung zu den Eltern und die Schulzeit und der erste Herzschmerz und alle die Höhen und Tiefen, durch die wir im Leben gehen, die machen was mit uns oder Dinge triggern uns dann 10 Jahre später, obwohl das doch schon längst vorbei ist. Und ich finde, jeder sollte einen guten Therapeuten haben oder eine gute Therapeutin. Klar macht es mich nicht von heute auf morgen schwanger, nur weil ich hier zur Gesprächstherapie gehe, aber jeder hat wirklich seinen Rucksack. Also wer mir erzählt, er hat noch nie Probleme im Leben gehabt, das glaube ich einfach nicht, das gibt's nicht. Und das kann man alles durchbesprechen und bearbeiten und irgendwie lernen, Dinge mal wieder anders zu sehen. Weil irgendwann manifestieren sich in uns doch Glaubenssätze von früher, die so gar nicht stimmen. Und irgendwann sind wir alt genug und können diese Glaubenssätze verändern. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht in Richtung hier Life-Coach oder so klingen, weil wer das in meiner Intro-Folge gehört hat, ich bin sehr wenig esoterisch und ich halte auch sehr wenig von, wir kleben uns Post-its an den Spiegel, die uns sagen, wir dürfen glücklich sein. Aber bei mir zum Beispiel habe ich es gemerkt, ich habe Glaubenssätze in meiner Kindheit aufgebaut, die jetzt überhaupt nicht mehr wahr sind, wo ich mich wirklich davon verabschieden kann. Und oft braucht es eben eine gute Gesprächstherapie mit einer fundierten psychologischen Ausbildung am besten, um das zu verarbeiten und diese Glaubenssätze irgendwann zu verändern. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Überblick geben über die Checkliste, was wir denn so alles abchecken lassen können im Kinderwunsch oder wenn wir auch schon länger dabei sind oder auch wenn du noch ganz am Anfang stehst. Über die Details, was meine Diagnosen betrifft, mache ich vielleicht nochmal eine eigene Folge, weil das wird jetzt viel zu lange dauern. Und ich kann euch nur die bald kommende Folge mit meinem Mann ans Herz legen. Das wird sehr unterhaltsam. Und jetzt wünsche ich dir noch alles Liebe und einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und fühl dich gedrückt, du bist nicht alleine und alles Gute. Tschüss.